bin dem Herrn dankbar, dass ich heute hier sein kann. Ich hatte es eigentlich anders vor. Manchmal geht in Erfüllung, der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir mögen Wege haben und die werden dann plötzlich anders. Ich möchte diesen Abend dazu nutzen, um einfach mit uns an diesem Ort zu reden, was uns hier betrifft, was schon geschehen ist und noch geschehen kann, zur Ehre des Herrn, so dass wir wirklich alle mit einbeziehen und dass sich alle wohlfühlen in unserer Mitte. Ehe wir kurz darauf eingehen, möchte ich die vier Bibelstellen, die wir gehört haben, mitgelesen haben, auch noch einmal hervorheben. Es ist einfach wunderbar zu wissen, von Gott gerufen, von Gott getragen, von ihm geführt zu werden. Und er, der herausführt, führt ja auch hinein. Amen. Es mag durch die Wüste gehen, durch die Dürre gehen, durch mancherlei Tiefen hindurch, aber die Verheißung haben wir, dass wir das Ziel erreichen werden. Und besonders aus 2. Mose 19, diese ganz wichtige Stelle, und Bruder Winski hat es ja hervorgehoben, im Alten Testament durfte niemand dem Herrn begegnen, sonst hätte er sterben müssen. Im Neuen Testament bleibt im Tode, wer ihm nicht begegnet. Im Alten Testament hat der Herr, als er mit seiner Herrlichkeit an Mose vorüberzog, gestattet, dass Mose die Rückseite des Herrn sah. Das Angesicht durfte er nicht schauen. Gott hatte ja durch das Gesetz den Menschen verurteilt, sich von ihm abgewandt und somit ihm nicht das Angesicht zugewandt, sondern den Rücken. Im Neuen Testament ist das ganz anders. Im Neuen Testament hat er unser aller Schuld auf sich genommen, hat sie getragen. Noch das ist hervorgehoben worden. Er hat uns zu sich selbst hingetragen, gerufen, herausgehoben, herausgeführt und zu einem ganz besonderen Eigentum gemacht. Der Herr sagt hier wörtlich: Wie auf Adlers Flügel habe ich euch getragen und euch hierher zu mir gebracht. Nicht nur zu einem Ort, nicht nur zu einem Berge, nicht nur zu einem Propheten. Er hat das Volk zu sich gebracht, um da selbst mit dem Volke zu reden. Es war nicht ein Mann, den Gott gerufen hatte, es war ein ganzes Volk. Er hat lediglich Einzelne dazu gebraucht, um zu reden, um durch sie zu reden. Was hier auffällt, ist in zweierlei Weise wichtig. Mose war der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Überbrachte den Menschen das, was Gott ihm aufgetragen hatte, für das Volk. Und er kam zu Gott zurück und brachte dem lebendigen Gott die Antwort des Volkes. Er war Mittler. Ihr könnt das in Apostelgeschichte, Kapitel 7 oder Kapitel 8 nachlesen. Da führt es der Mann Gottes in einer herrlichen Weise aus, dass er Mittler gewesen ist. Apostelgeschichte, Kapitel 7, von Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sagten: Wer hat dich zum Oberhaupt und Richter gesetzt? Eben diesen hat Gott als Oberhaupt und Erlöser gesandt durch die Vermittlung des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser ist es auch, der sie weggeführt hat, indem er Wunder und Zeichen im Lande Ägypten und am Roten Meer sowie 40 Jahre lang in der Wüste tat. Dieser Mose ist es, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Dieser ist es, der bei der Gemeindeversammlung in der Wüste Vermittler gewesen ist zwischen dem Engel, der auf dem Berge Sinai zu ihm redete, und zwischen unseren Vätern, derselbe, der lebendige Worte empfing, um sie uns mitzuteilen.
Amen.
Es gab tatsächlich Männer Gottes, die speziell beauftragt waren, und zu ihnen gehörte Moses. Er hatte keine eigene Botschaft, kein eigenes Werk. Er war ein Teil dessen, was Gott damals tat. Er hatte das Wort Gottes an das Volk und die Antwort des Volkes, die überbrachte er dann dem Herrn. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, was hier in Vers 9 am Ende steht. Mose aber berichtete dem Herrn die Antwort des Volkes. Und auch wir müssen uns fragen, welche Antwort wir dem Herrn geben können. Wir müssen dem Herrn eine Antwort geben. Wenn er redet, dann muss eine Antwort folgen. Das Volk hat die Entscheidung getroffen, und zwar in Vers 8. Das ganze Volk aber antwortete einmütig, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun. Als hierauf Mose dem Herrn die Antwort des Volkes überbracht hatte, sagte der Herr zu Mose, ich werde diesmal in dichtem Gewölk zu dir kommen, damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede. Und dir für immer oder für ewig Glauben und Vertrauen schenkt. Es ging einfach darum, dass die Menschen wissen, dass Mose nicht nur von Gott spricht, der irgendwo verborgen bleibt, sondern dass der Herr hörbar gesprochen hat, so dass alle es vernehmen konnten. Ihr wisst ja, das Volk hat dann gefleht, dass der Herr nicht mehr zu ihnen reden möge. Sie wollten, dass Mose weiter zu ihnen spricht. Ihr könnt das in dem 19. und 20. Kapitel ganz besonders nachlesen. Hier steht's dann in Kapitel 20, Vers 18 und 19. Als aber das Volk die Donnerschläge und die flammenden Blitze, den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahrnahm, da zitterten sie und blieben in der Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, denn dann wollen wir zuhören. Gott aber möge nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Ihr merkt, dass es eine Sache war, von der das Volk sehr beeindruckt war. Es war Posaunenschall zu hören, die flammenden Blitze, Donnerschläge, ein rauchender Berg, alles war vor dem Volk. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Heiligen Schrift Dinge lese, wo sich Gott persönlich übernatürlich auf Erden offenbart hat. Man kann sehr viel über Gott sagen und schreiben und predigen. Wenn sich aber Gott nicht als der lebendige, gegenwärtige offenbart, dann ist dem Volk keine Antwort überbracht worden. Vielleicht Worte, aber keine Antwort. Nicht immer sind Worte die Antwort. Gott hat Worte und Gott hat Taten. Jedes Mal, wenn er sich offenbarte, ist der Glaube derer, denen er sich offenbarte, bestätigt und gestärkt worden. Und ich frage euch, wer von uns bedarf keiner Glaubensstärkung? Wir alle bedürfen einer Glaubensstärkung. Wir brauchen neuen Mut, neue Zuversicht, dem Herrn zu dienen, ihm zu folgen und so weiter. Wir sind dem Herrn dankbar für die Worte, die tatsächlich schon gelesen worden sind, 4 an der Zahl, und alle waren herrlich. Gott trägt uns wie auf Adlersflügel. Er hat sich uns aufgeladen und wird uns bis ans Ende hindurchbringen. Was auch noch sehr wichtig ist und ja im Petrusbrief besonders hervorgehoben wird, dass Gott hier schon im Alten Testament sagt, in 2. Mose 19, wir haben es ja mitgelesen, in Vers 5, und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht, also nicht unwillig, nicht sträuben, sondern willig gehorcht, und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber, sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. Ungefähr die gleichen Worte stehen in Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, 2. Teil. Ja, vielleicht lesen wir Vers 5 ganz. Und ja, Vers 5 ganz. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm, oder ja, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er hat uns dazu gemacht, so wie im Alten Testament das Volk Israel erwählt wurde aus vielen Völkern, so ist im Neuen Testament die Gemeinde aus allen Sprachen und Völkern erwählt worden als ein göttliches Eigentum, Kraft der Erlösung, die durch Christus geschehen ist, indem ja alle Völker der Erde gesegnet werden sollten. Nicht nur ein Volk, sondern alle Völker der Erde, so steht's geschrieben, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und sie sind gesegnet worden durch Jesus Christus, unseren Herrn. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 steht geschrieben, ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk, und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Amen. Wir können die Stellen aus dem Alten Testament, aus Hosea und so weiter lesen, wo Gott sagte, die mich nicht gesucht haben, von denen bin ich gefunden worden, und die nicht mein Volk waren, sollen Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Gott hat in der Tat durch die Propheten die gesamte Heilsgeschichte schon im Voraus verkündigen lassen, die dann auch ihren Lauf genommen hat und bis ans Ende nehmen wird, nach dem Wort der Schrift aus Römer Kapitel 11, Vers 25, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Und da denke ich schon an Menschen, die das Volk Israel sozusagen zwangschristianisieren wollten und haben viel Unheil angerichtet. Gott hat einen Weg mit Israel Gott hat einen Weg mit der Gemeinde. Und es steht in Römer Kapitel 11 von Vers 25, ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht. Wie geschrieben steht. Oder wie die Schrift sagt, was immer man da einsetzen möchte, in jedem Fall steht's geschrieben, aus Zion wird der Retter kommen, er wird Jakob von allem gottlosen Wesen freimachen, und darin wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen. Wenn ich ihre Sünden wegnehme, so sind sie im Hinblick auf die Heilsbotschaft zwar Feinde um der Väter oder um euretwillen, aber im Hinblick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Gerade nach dieser Darlegung schreibt ja Paulus in Vers 33, o, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir können es nicht ganz fassen, warum Gott sein Volk verblendet hat, um uns die Augen zu öffnen, warum er sie herausgenommen hat, um uns hineinnehmen zu können. Aber er hat's ja hier durch Paulus erklären lassen, und zwar schon in den ersten Versen des Römer Kapitel 11. Das könnt ihr alle sehr gut nachlesen, wie das so hier dargelegt worden ist. Man könnte eigentlich von Vers 11 lesen. So frage ich nun, sind sie etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen sollten? Keineswegs. Vielmehr ist infolge ihrer Verfehlung das Heil den Heiden zuteil geworden. Das soll sie wiederum zur Nacheiferung reizen. Wenn aber schon ihre Verwerfung ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird ihre Vollzahl sein, ihre Annahme, wenn sich Gott dem Volke Israel wieder zuwendet, dann wird das Volk Israel gemäß dem Propheten Jesaja ein Segen sein, mitten auf Erden für alle Völker, so steht's geschrieben. Und die zwei Nachbarvölker werden dann an jenem Tage mit dem Volke Israel zusammen ein Segen sein. Wo steht's? Wer weiß es nun am allerbesten von euch? Hier steht's geschrieben, Jesaja Kapitel 19, Jesaja Kapitel 19 von Vers 23. An jenem Tage wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien gehen, so dass die Assyrer Ägypten und die Ägypter Assyrien besuchen können, und die Ägypter werden dem Herrn im Verein mit den Assyrern dienen. An jenem Tage wird Israel als drittes Glied im Bunde mit Ägypten und Assyrien stehen, als ein Segen inmitten der Erde, wozu der Herr der Heerscharen es gesegnet hat mit den Worten, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, das Werk meiner Hände, und Israel mein Erbbesitz. und Israel mein Erdbesitz. Ihr wisst ja, dass Damaskus ja vor dem tausendjährigen Reich noch in Trümmern zerschlagen wird. Und bis jetzt haben wir gesehen, dass Ägypten, als es den letzten Krieg so massenweise verlor und die 6. Armee, oder was es da war, eingeschlossen war, wenn Kissinger damals nicht vermittelt hätte, dann wären sie alle gestorben. Und seitdem haben sie ja die Niederlage gehabt und sie wissen, dass gegen Israel kein Krieg zu gewinnen ist, weil Gott mit seinem Volke ist. Aber wer es noch nicht weiß, der wird es noch zu wissen bekommen. Und das ist Assad. Der weiß es noch nicht, aber der wird es dann auch schriftlich bekommen. Und auch in der Tat, wenn erfüllt wird, was in Jesaja 17, Vers 1 bis 3 geschrieben steht, und das wird auch bald geschehen. Ausspruch über Damaskus. Wisset wohl, Damaskus scheidet aus der Zahl der Städte aus und wird zu einem wüsten Trümmerhaufen werden, verlassen für immer. Seine Städte werden den Hirten preisgegeben, die werden dort lagern, ohne dass jemand sie aufscheucht. Zu Ende ist es mit dem Bollwerk für Ephraim und mit dem Königtum für Damaskus. Und der Überrest von Syrien wird der Herrlichkeit der Söhne Israels gleichen. So lautet der Ausspruch des Herrn der Herrscharen. Ihr könntet gleich weiterlesen. An jenem Tage wird ja die Herrlichkeit Jakobs geringfügig sein und sein Fettleib abmagern. Es wird zuerst durch eine Dürre gehen. Und dann in Vers 7 steht schon, an jenem Tage werden die Menschen zu ihrem Schöpfer hinschauen und ihre Blicke sich auf den Heiligen, ihre Blicke auf den Heiligen Israels richten. Sie werden dann nicht mehr hinschauen nach den Altären, dem Machwerk ihrer Hände und nicht mehr hinblicken nach dem Gebilde ihrer Finger, nach den Götzenbildern und Sonnensäulen und so weiter. Was sollen wir dazu sagen? Wir könnten in sehr viel hereingehen. Hier, Gott wird ja auch dann ein Getreidedreschen veranstalten, wie ihr ja wisst. Da steht in den letzten Versen des 17. Kapitels in Jesaja. Dann wird ja wehe ein Getümmel vieler Völker, die wie das Brausen des Meeres, ja, die Meeresbrausen und so weiter, und ein Getöse von Völkerschaften, die wie mächtige Wasser in Aufruhr tosen, ja, die Völkerschaften tosen, wie gewaltige Wasser tosen. Ihr wisst, Offenbarung 17 sagt, von den vielen Wassern, an denen das Weib thront, dass es Völker, Sprachen und Nationen sind. Und hier werden die Völker aufgewühlt, wie ein Meer, und sie tosen. Dann geht's weiter, doch er, nämlich Gott, bedroht sie scheltend. Da fliehen sie weit weg und werden dahin gejagt wie Spreu auf den Bergen, vor dem Winde und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. Zur Abendzeit, da bricht Schrecken herein, doch ehe der Morgen kommt, sind sie dahin. Das ist das Schicksal derer, die uns berauben, und das Los derer, die uns plündern. Gott wird gerechtes Gericht abhalten. Er wird die Feinde ringsum schlagen. Das ist in vielen Bibelstellen nachzulesen, besonders Hesekiel Kapitel 38. Wenn der Herr den letzten Schlag selber führen wird gegen die Mächte, die dort zu Felde ziehen werden, um das Volk Israel zu vernichten. Da heißt es in Kapitel 38, Hesekiel 38, von Vers 22, und ich will das Strafgericht an ihm vollziehen, durch Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf all seine Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. So will ich meine Größe und meine Heiligkeit erweisen und mich vor den Augen vieler Völker kundtun, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich lese diese Bibelstelle nicht gern aus dem Grunde, weil die Völker dann einen Denkzettel bekommen und weil der Herr aufräumt. Ich lese sie einfach deshalb gern, weil ich mich darüber freue, dass Gott ein Ende gesetzt hat, alle Ungerechtigkeit, alle Unterdrückung seines Volkes, ein Ende gesetzt hat dem, was nicht recht ist, um einen Anfang zu setzen für das, was recht ist, vor seinem Angesicht. Und alle, die heute stolz sind und auf das schauen, was sie getan haben, im Übrigen habe ich ja von dem Bruder aus Syrien gehört, dass gerade Assad immer wieder danach fragt, was die Bibel über das Volk Israel sagt, immer wieder. Obwohl ein Erzfeind, aber ist ja kein Sunni und auch kein Schiit, sondern er gehört ja zu einer anderen Richtung, gibt auch dort über 60 Richtungen im Islam. Und er fragt immer wieder, was die Heilige Schrift über Israel sagt. Und natürlich die Brüder, auch dieser Bruder als Lehrer, er gibt dann immer einige Stellen, aber ganz wollen sie noch nicht rausrücken mit dem, was der Herr wirklich sagt. Natürlich, wenn ich dahin käme, ich hielt nicht lange hinterm Busch. Ich würde dann schon ganz klar sagen, so spricht der Herr in Jesaja 38 und in Jeremia da und da und überall, oder Hesekiel 38, und dann wäre es natürlich geschehen. Aber diese Menschen müssen ja eine Rolle spielen, und ihr könnt es in Hesekiel 38 lesen, wie es tatsächlich von der Endzeit geschrieben steht. Hesekiel 38, und zwar in Vers 8 steht, nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten. Am Ende der Tage sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat und aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd veröden lagen, gesammelt worden ist. Jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgekehrt und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Kann es klarer geschrieben stehen? Am Ende der Tage, am Ende der Jahre wird es geschehen. Aus allen Völkern zurückgeführt, zurückgebracht. Bruder Winski las, wie der Herr damals sein Volk getragen hat. Jetzt hat er es wieder zurückgetragen auf Adlersflügel. Mit wie vielen Flugzeugen sind sie zurückgebracht worden? Unter ihnen, wie in Jeremia 31 geschrieben steht, Lahme und Schwangere und so weiter, sie kehren alle zurück. Und weshalb kehren sie zurück? Weil Gott es so verheißen hat und in seinem heiligen Ratschluss so beschlossen hat. Jeremia 38, von Vers 6. Denn es kommt ein Tag, da werden die Wächter im Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf, lasst uns nach Zion hinaufgehen, zum Herrn, unserem Gott. Denn so hat der Herr gesprochen. Erhebt ein Freudengeschrei über Jakob und jauchzt über das Haupt der Völker. Merkt ihr, wer das Haupt ist? Über das Haupt der Völker. Lasst Lobgesang erschallen und betet. Rette dein Volk, o Herr, rette den Überrest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Lande des Nordens und versammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen Blinde, Lahme, Schwangere, Wöchnerin allzumal. Als große Volksgemeinde kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie. Wer hat den Film über Israel gesehen? Wie sie geweint haben, geschluchzt haben vor innerer Ergriffenheit, dass sie ihre Füße wieder in das Land der Verheißung setzen konnten. Mit Weinen kommen sie. Und unter flehentlichen Gebeten geleite ich sie. Ich führe sie zu Wasserbächen, auf ebenem Wege, auf dem sie nicht straucheln sollen. Denn ich bin Israels Vater geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Ja, man könnte von Vers 10 weiterlesen, aber ich lese nur noch Vers 13. Alsdann wird die Jungfrau sich wieder am Reigentanz erfreuen. Jüngling und Greise allesamt, ja, ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und fröhlich machen nach all ihrem Leid. Und ich will das Herz der Priester mit fetter Speise laben und mein Volk soll sich an meinen Segensgaben sättigen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Es ist einfach wunderbar, wenn wir so das prophetische Wort lesen und wissen, dass wir nahe davor stehen, wo sich all diese Dinge erfüllen werden. Eins ist gewiss, Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Und was er zugesagt hat, hält er gewiss. Und alle seine Verheißungen sind ja und sind amen. Auch das haben wir irgendwo gesehen, als das Volk Israel am 14. Mai 1948 den Gründungstag des Staates Israel feierte. Im Reigentanz haben sie gejubelt und dem Herrn, ihrem Gott, gesungen, obwohl noch nicht die Zeit ihrer Heimsuchung erkannt. Ihr wisst, ich war oft genug in Israel. Und ich kann mich an den Tag erinnern, als ich nach dem Sechstagekrieg dort war und voller Freude, dass Gott ihnen den Sieg geschenkt hatte. Und den ersten Soldaten, den ich traf, direkt am Zoll oder hinter dem Zoll in der Baracke, dem sagte ich natürlich einiges und drückte meine Freude aus. Und am Schluss sagte ich, freue mich, dass Gott euch geholfen hat. Ja, der hat mich angefahren. Der hat uns, Gott, geholfen. Das haben wir alles selber gemacht. Gott habe ich nicht gesehen. Und ich dachte, Moment mal, Freund, du bist ein Jude, du bist ein Israelit und schreibst dir alle Dinge zu. Und ich kam ins Gespräch mit ihm, natürlich, warum nicht? Sein Englisch war nicht so gut und seine Ansicht auch nicht. Aber das Gespräch habe ich trotzdem gesucht. Und ich war zum ersten Mal erstaunt, einen Atheisten unter den Juden anzutreffen. Aber dem habe ich sage und schreibe den Marsch geblasen. Am Ende war zappenduster. Also der hat's von mir zu hören bekommen. Ich habe ihm wörtlich gesagt, wenn ich einen Deutschen treffe oder irgendeinen anderen, der Atheist ist, dann berührt es mich nicht, wie es mich hier berührt, einen Juden zu treffen als Atheisten. Und zum Schluss habe ich ihm gesagt, er möge sich schämen, denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der lebendige Gott. Und ihr wisst ja, ich bin keinem was schuldig und was soll ich fürchten? Ich kann frei und offen sagen, wie es mir ums Herz ist. Aber es hat mich schon sehr berührt, dass dieser junge Mann eben doch ganz deutlich zum Ausdruck brachte, nicht an Gottes Hilfe geglaubt zu haben. Ganz anders war es ja mit unserem Bruder Goldner, der uns den Krieg ja erzählt hat und geschildert hat, als, was ist er, Oberst oder Major, was immer ist im Heer. In jedem Fall hat er jeden Krieg mitgemacht, der bis jetzt war, in allen 5 Kriegen ist er dabei gewesen und kann bezeugen, dass Gott immer sehr gut geholfen hat. Und wir freuen uns einfach nicht, dass die Feinde besiegt worden sind, aber wir freuen uns, dass Israel gesiegt hat. Ihr wisst, was ich damit meine. Wir sind nämlich nicht schadenfroh, sondern froh, dass Gott mit seinem Volke ist. Aber ihr kennt auch da das Wort der Schrift, noch ist die Decke über ihren Augen. Ihr könnt es nachlesen. Paulus hat es vor 2000 Jahren geschrieben und es ist heute noch so, wie es damals war. Aber die Zeit ist nur noch ganz kurz und dann kommt die Abänderung. 2. Korinther, Kapitel 3, hier steht von Vers 14, infolgedessen, 2. Korinther 3, von Vers 14, infolgedessen, ihr geistliches Denken ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag ist dieselbe Decke immer noch da, wenn die Schriften des alten Bundes vorgelesen werden und wird nicht abgetan, weil sie nur in Christus weggenommen wird.
Amen.
Da können sich alle Mühe geben, so viel sie wollen. Sie können aus einem Juden einen Heidenchristen machen oder Judenchristen machen. Sie können vieles machen. Aber die Decke kann kein Evangelist wegnehmen. Ich denke an den großen amerikanischen Evangelisten, der es sich wirklich ein Vermögen hat kosten lassen, in dem großen Hotel King David in Jerusalem ein Fest zu veranstalten auf seine Kosten, hat alle geladen, die nur kommen wollten zum Bankett und hat ihnen da Christus verkündigen wollen. Ihn erzählt von dem lieben Vater, der einen lieben Sohn gesandt hat. Die Leute haben nur den Kopf geschüttelt. Der hat eine teure Rechnung bezahlt, aber nichts ausgerichtet. Das Volk Israel braucht keinen großen Evangelisten mit viel Geld. Die werden warten, bis die beiden Propheten zu ihnen kommen. Und dann wird die Offenbarung Jesu Christi verkündigt. Und durch Christus wird die Decke weggenommen. Und dann werden sie sehen und die Bedeutung all der prophetischen Worte erkennen, weil dann die Zeit angebrochen ist, in welcher all die Dinge geschehen werden. Dann braucht man sie nicht mehr zu erklären, nicht mehr zu deuten, sondern sagen, bitteschön, hier erfüllt es sich, bitte hier ist das Wort, bitte hier ist das. Und man kann dann ja nur von Schrift zu Schrift gehen und sagen, auf das erfüllet werde, was geschrieben steht. Und dann nur noch sagen, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt worden. Der Herr wird selber dafür Sorge tragen. In Vers 15 steht, ja, bis heute liegt, so oft Mose vorgelesen wird, eine Decke über ihrem Herzen. Sobald Israel sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggezogen.
Amen.
Zum Herrn bekehrt. Vorher nicht. Zum Herrn bekehrt. Und wie wir aus Römer 11 gelesen haben, wird sich der Herr als Erlöser von Zion her, nicht vom Berge Sinai, sondern vom Zion her, nämlich von dem Berg Moria, der in Jerusalem liegt, direkt als Ausläufer von Jerusalem. Ihr wisst ja, wir standen einige Male auf dem Berg Moria und auch auf dem Berge Zion, haben rübergeschaut zum Ölberg. Und es ist einfach mal schön, wenn man eine Ortsbesichtigung vornehmen kann und dann ein genaues Bild hat, wo was ist. Es hat mir zum Beispiel sehr wohl getan. Ja, eigentlich wollte ich heute Abend so zu uns als große Familie sprechen, zu uns hier an dieser Stätte. Aber ich glaube, es ist dem Herrn recht, wenn ich hier aufhöre und dann wollen wir dem Herrn danken. Ihm sei die Ehre ewiglich. Amen.
Amen. Lieber Vater, wir danken dir noch gemeinsam,
ja,
oh Gott, für die große Gnade, die uns zuteil geworden ist, Herr. Herr, wir möchten keinen anderen die Ehre geben, nur dir alleine gebührt die Ehre und der Lobpreis dafür, o Herr. Herr, wir danken dir, dass du Gnade geschenkt hast und ein offenes Verständnis für dein Wort, Herr, für die Schrift, Herr, die uns den Weg zeigt, o Herr. Dank sei dir dafür, o Herr. Anbetung deinem Namen. Herr, wir wissen, wir haben die Schrift lange gelesen, haben nicht verstanden, Herr. Und viele lesen dein Wort, Herr, aber verstehen doch nicht, o Herr. Aber mögest du Gnade schenken und Erleuchtung schenken, o Herr. Denn wenn du nicht erleuchtest, Herr, wenn dein Licht nicht aufgeht, Herr, bleibt es finster, o Herr. Aber Dank sei dir, Herr, du hast dein Licht aufstrahlen lassen. Glorreicher Herr, Anbetung sei dir gebracht. Ruhm und Preis und Ehre. Ich danke dir für meine Brüder, für meine Schwestern, für alle, Herr, die du gerufen und denen du Gnade geschenkt hast, Herr. Segne uns jetzt gemeinsam, Herr, und sei du weiter mit uns, Herr. Segne dein gesamtes Volk, Herr. Auch die Fürbitte von Schwester Binder aus Polen, Herr, legen wir dir hin, Herr. Du wollest helfen, Herr. Du wollest eingreifen, Herr. Und du wollest geben das, was Not tut. Herr, deinem Namen sei alle Ehre dafür und aller Lobpreis in Jesu heiligem Namen. Amen.